WAP ist ja eine Band, die sich immer entwickelt hat. Wir haben in fast regelmäßigen Abständen neue Alben veröffentlicht. Also wir sind nie so eine Band gewesen, die nur mit den großen Hits auf Tour gegangen ist und dann ja sich eigentlich bei jeder Tour wieder wiederholt hat. Ich weiß, dass diese Leute, die da im Publikum stehen, dass die arbeiten, dass die ein anderes Leben führen als ich. Ich habe andere Möglichkeiten, die haben andere Möglichkeiten, aber uns eint alle zusammen, dass wir denkende Menschen sind, die sich gegenseitig für voll nehmen. Das ist eine wichtige Maxime. Irgendwo kommt der erste Satz und denkt, ja, fangen wir mal damit an. Und dann guckt man, wohin meandert das? Nach vorne, nach hinten, vielleicht ist der Satz ja schon was vom Refrain. Man muss sich alle Möglichkeiten offen halten. Man darf nie bei der Pointe anfangen. Das ist so, wie man, wenn man das Pferd am Schwanz aufzäumt, dann macht auch keinen Sinn.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen, die ich in Köln aufzeichne. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Niedecken. Der gebürtige Kölner ist Musiker und Künstler. 1976 gründete er die Kölschrock-Band BAP, die bis heute zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Bands zählt. Darüber hinaus produzierte Niedecken auch einige Soloalben. Kurz vor dem Erscheinungsdatum des neuen BAP-Albums Zeitreise treffen wir uns in einem Café und sprechen über seinen Lebensweg, die Musik und den Zustand unserer Demokratie. Wenn euch diese Episode von Gin & Talk gefällt, dann folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und hinterlasst uns eine gute Bewertung. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Am 29. und 30. April 2024 findet in der alten Kongresshalle in München das diesjährige 48 Forward Festival statt. An zwei Tagen werden wir hier mit Experten und Expertinnen aus der ganzen Welt über die Zukunft sprechen. Wir diskutieren die Entwicklung Europas, den Zustand globaler Menschenrechte und den Status quo in Sachen Cybersecurity. Meldet euch an und diskutiert mit uns. Alle Informationen dazu findet ihr unter festival.48forward.com. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Wolfgang, ich freue mich sehr, dass wir uns hier in Köln in einem Café, deshalb klimpert es auch so ein bisschen im Hintergrund, aber das passt ja gut zum Format, treffen können.
Ja, das ist wunderbar. Schön, dass das hier geht. Passt auch wirklich total gut zur Sendung. Das Lokal heißt Frau Mahé.
In einem sehr schönen Eck in Köln, wo wir tatsächlich auch schon andere Episoden aufgenommen haben. Das ist ganz nett hier. Du bringst gerade ein neues Album oder ihr mit BAP bringt ein neues Album raus mit dem Titel Zeitreise. Was geht da eigentlich in dir vor, wenn du so auf diese Zeitreise dieser Band schaust?
Oh, da geht ganz viel in mir vor, aber nicht alles erst jetzt, sondern das hat ja eine lange Anlaufphase gehabt. Also dieses Ding ist ja entstanden dadurch, dass wir durch die Pandemie meinen 70. Geburtstag verschieben mussten und die Tournee zu dem Album Alles fließt war eigentlich darauf angelegt, dass das irgendwie zu meinem 70. Geburtstag erscheint. Gut, also dann ist es dann nicht, ist dann erschienen, ohne dass wir auf Tournee gehen konnten. Und dann ein Jahr später durften wir dann auf Tournee gehen und dann haben wir natürlich überlegt, Mensch, wir müssten für das Album was tun und vor allen Dingen, wir sind so stolz auf das Album. Das haben wir noch nie vor Leuten gespielt, also habe ich mich bemüht, möglichst viel von dem Album in die Setliste reinzukriegen. Also und man weiß, dass bei einem BAP-Konzert 30 Stücke gespielt werden und man 10 vom neuen Album spielt, dann ist das schon gewagt. Das einzige Mittel, wie es irgendwie halbwegs funktionieren könnte, war, dass man die Lücken zwischen den 10 Stücken mit Songs ausfüllt, die garantiert jeder kennt. Denn man kann wirklich nicht davon ausgehen, dass alle Leute das neue Album kennen. Und das kennt man von sich selber auch, selbst wenn ich zu meinen Favoriten gehe und da kommt was vom neuen Album, ich habe das noch nicht gehört, dann weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber dann haben wir eben viele Stücke aus der Zeit der frühen 80ern dazwischen gepackt und haben dann gemerkt, dass die Leute sich unglaublich gefreut haben, dass wir das endlich nochmal spielen. Weil man muss dazu sagen, Bab ist ja eine Band, die sich immer entwickelt hat. Wir haben in fast regelmäßigen Abständen neue Alben veröffentlicht. Also wir sind nie so eine Band gewesen, die nur mit den großen Hits auf Tour gegangen ist und dann ja sich eigentlich bei jeder Tour wieder wiederholt hat. Also wir haben schon immer schön an uns gearbeitet. Und jetzt hat sich das auch ausgezahlt. Weil als ich dann gesehen habe, wie die Leute auf diese Stücke, die wir teilweise seit 30, 35 Jahren nicht mehr gespielt haben, wie die darauf reagiert haben, das war schon sehr emotional. Ich habe Freudentränen gesehen. Die spielen das tatsächlich nochmal. Wenn es böse sich lohnt, die spielen das nochmal. Hätte ich nicht gedacht, dass das jemals nochmal spielt. Und dann kommt so ein Gedankenprozess in Gang, wo ich gedacht habe, wie wäre es dann eigentlich, wenn wir mal eine Tour spielen würden, wo wir die beiden Alben unserer Durchbruchsphase, also die beiden Alben, die jeweils über 1 Million mal verkauft wurden, wenn wir die einfach mal komplett spielen würden und dann noch ein paar Stücke, die noch älter sind. Also die Spielregel war, diese beiden Alben werden gespielt und kein Song darf jünger als 40 Jahre sein. Also das ist eigentlich ist das ein Ding, wo man denkt, oh echt, machen wir das jetzt? Aber wir haben gesehen, haben wir im Satori dann dieses Album aufgenommen an 4 Tagen. Und das war überwältigend. Das war wirklich absolut überwältigend. Was da im Publikum abgegangen ist, das war der Hammer.
Ich war ja leider nicht live dabei, aber ich habe reingehört. Und man merkt richtig diese Stimmung auch bei euch, dass ihr richtig Spaß daran habt, auch die älteren Sachen wieder zu spielen. Was ich sehr sympathisch fand, weil ganz viele Künstler haben ja dann irgendwann nach 30, 40 Jahren irgendwann mal so eine gewisse Müdigkeit mit den alten Songs, weil sie darauf ja auch nicht irgendwie reduziert werden wollen. Aber bei euch scheint es irgendwie schon auch so eine quasi, ja, so eine gute Mischung zu sein.
Ja, eben, aber auch deswegen, weil wir uns immer erneuert haben. Also es war, für viele Leute war das so, ja, endlich spielen sie das mal wieder. Aber wir haben die Berechtigung dazu, weil wir ja uns immer erneuert haben, weil wir auch jeweils die Tournee-Konzerte zu den Alben so gespielt haben, dass wir möglichst viel auch Neues gespielt haben. Und jetzt nehmen wir uns mal das Recht heraus, dass wir eben nur die alten Sachen spielen. Und das ist wahrscheinlich genau richtig gewesen. Hat auch kein Mensch kritisiert. Es war irgendwie, boah, was soll der alte Scheiß oder so, sondern endlich, sie machen's mal. Und das hat sich ausgezahlt. Hat sich wirklich ausgezahlt, dass wir über Jahre lang uns auch treu geblieben sind mit unserer Erneuerung. Das hat sich jetzt ausgezahlt.
Was würdest du eigentlich sagen, wie sich das auf die Bühne gehen in all den Jahren verändert hat? Also würdest du sagen, das Publikum ist eigentlich, tickt immer noch genauso wie damals, hat sich für euch was
verändert? Ja, die sind nicht mehr ganz so wild. Also ich war mal so in den frühen 80er Jahren war schon ein unglaubliches Gedränge vor der Bühne, dass man sich teilweise Gedanken machen muss, so, hoffentlich fällt da keiner um. Das sah ja von der Bühne aus immer aus wie ein Weizenfeld im Wind. Bloß keiner umfallen. Das hat sich geändert. Die Leute sind vernünftiger geworden. Aber wenn es dann abgeht, dann geht es auch jetzt ab. Aber eben dem Alter entsprechend.
Wenn man sich deinen Lebenslauf so anschaut, dann gibt es irgendwie zwei Säulen, die ich schon als sehr, sehr stabil in diesem ganzen Konstrukt wahrgenommen habe. Das eine ist Kunst, sowohl Musik als auch alles andere, was du gemacht hast an Kunstformen. Und auf der anderen Seite die doch auch sehr starke Säule mit dem sozialen Engagement, mit einer Leidenschaft dafür, auch anderen Menschen zu helfen, egal ob das jetzt in den ganz frühen Jahren, bevor du überhaupt mit der Musik angefangen hast, war, oder naja, mit der Musik hast du schon angefangen, aber wo du ja auch dann gewisse Dinge in Songs verarbeitet hast, bis hin zu dem, was du auch heute, wo du dich auch noch klar positionierst. Aber wenn wir erstmal bei der Musik bleiben oder generell bei der Kunst bleiben, wann war bei dir eigentlich so dieser Moment, wo du gesagt hast, da ist irgendwas in mir drin, das muss raus und ich muss Formen dafür finden, es auszudrücken?
Also ich bin ja sehr glücklich, dass ich der Generation angehöre, für die die Beatles der Urklanger waren. Also ich habe 1963 die Beatles bemerkt, weil einer aus meiner Klasse aus London kam und die zweite Single der Beatles mitgebracht hat. Das war, auf der einen Seite war From Me to You, auf der anderen Seite war Thank You Girl. Und die haben wir rauf und runter gehört. Und dann, was ist das? Was geht denn da überhaupt ab? Weil man kann sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Bands waren was ganz Neues. Das war so, vorher kannte man Elvis, und dem konnte man nicht viel anfangen als damals 12-Jähriger. Das war irgendwie so Proletenmusik, so konnte man nichts mit anfangen. Und dann kommen die Beatles und was ist das? Und dann hat man irgendwie irgendwo lag eine Bravo rum und dann konnte man dann, ach so, das sind vier Typen, drei mit Gitarren und einer mit dem Schlagzeug, einer hält die Gitarre falsch rum, das war Paul McCartney als Linkshänder. Und die machen das alles selber, die denken sich die Songs selber aus und nehmen das auch selber auf. Und dann spielen die das nur zu viert, ist ja irre. Wir waren einfach vom Fernsehen nur gewohnt, dass da irgendwie ein Schlagersänger vor einem Unterhaltungsorchester steht und irgendeine Playback-Nummer singt. Das war irgendwie, da war nichts für uns dabei. Das war auch nichts für uns dabei. Was Kirchenmusik, Wandermusik, die Großen in der Schule hörten, Dixieland, war auch nichts dabei. Es war also einfach Marschmusik, gab es auch noch. Es war nichts dabei. Und auf einmal kommen die Beatles. Und die Beatles haben für mich eigentlich ein Tor aufgestoßen. Das war so, was ist denn da noch alles hinter? Vor allen Dingen dann auch Bob Dylan war dahinter. Und Bob Dylan hat das Tor noch weiter aufgestoßen. Und dann mich wirklich für Malerei, für Filme, für Literatur interessiert. Auf einmal wollte ich wissen, Jack Kerouac, was ist denn das? Was ist denn für einer? Und dann wollte ich das wissen. Und es hat einen ganzen Kosmos eröffnet. Und ich bin da aber auch sehr, sehr dankbar, dass ich dieser Generation angehören durfte, wo plötzlich alles anders war. Das hat es danach nicht nochmal gegeben. Das hat es noch kleinere Revolutionchen gegeben. Punk war prima, weil das nochmal erneuert wurde. Aber die Haltung war eigentlich schon vorgegeben. Es war eigentlich nur logisch, dass dann irgendwann Punk kommen musste, weil da so viele Bands auf einmal Dinosaurier wurden, die einfach zu groß wurden und saturiert waren. Und auf einmal musste das nochmal an die Quellen zurück. Aber ich bin sehr happy, dass für mich die Beatles der Urknall waren.
Du beschreibst ja deine Eltern auch sehr als sehr religiös, als erzkatholisch.
Vor allen Dingen mein Vater.
Dein Vater vor allem, genau. Er war Lebensmittelhändler, hatte ein kleines Geschäft, gar nicht weit von hier.
Luftlinie 300 Meter.
Genau. Und ich könnte mir vorstellen, du hast da dein Abi nicht fertig gemacht, dann bist du mit einem Stipendium quasi oder mit einer Aufnahmeprüfung auf die Kunsthochschule. Können wir vorstellen, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt seine Idealvorstellung oder die Idealvorstellung deiner Eltern, was aus dir werden sollte, oder?
Ja, bei meiner Mutter war das klar. Meine Mutter war die Tochter eines Kirchenmalers. Meine Mutter hatte selber gern künstlerische Ambitionen, allerdings, wenn man 1920 geboren wird, da kann man sich ausrechnen, als der Zweite Weltkrieg anfing, war die 18, da war mit künstlerischen Berufen nichts. Und schon in der Zeit zwischen den Kriegen musste mein Großvater, der eigentlich Fresken gemalt hat, die Familie als Maler und Anstreicher ernähren. Und das hat er sehr darunter gelitten. Es war nicht dazu denken, dass meine Mutter irgendwie einen künstlerischen Beruf ausüben konnte. Deswegen hat die mich auch immer bei allem, was ich wollte, unterstützt. Und mein Vater fand das natürlich überhaupt nicht gut. Mein Vater stand im Leben, der hatte seinen Laden da zu betreiben. Der war auch der Chef von dem Ding und der wusste, wie man irgendwie über die Runden kommt. Ja? Also der ist zwischen den Weltkriegen dreimal ausgebombt worden. Und er war sehr religiös. Gott sei Dank war er so religiös. Das hat ihm einen großen Halt gegeben. Meine Mutter war nicht so religiös. Aber das war eine gute Mischung. Also mein Vater war so eher der Realist. In der Beziehung, von wegen, was man für einen Beruf. Mein Vater hätte liebend gern gehabt, dass ich Abitur gemacht hätte und hätte irgendwie Jura oder Medizin oder irgendwas studiert. Und dann ging es dann doch in Richtung Kunst. Da ist er darüber verzweifelt. Er hat immer Sorgen gemacht, wie will der Kleine überleben? Wie will der jemals? Er hat sich alles geregelt. Vor allen Dingen dadurch, dass wir irgendwann mal dann das Lied verdammt lange her gemacht, wo das imaginäre Gespräch mit meinem Vater, was nie stattgefunden hat, doch mal stattgefunden hat. Und dann ist dann ausgerechnet der Durchbruch gewesen. Das ist fast, als wenn er auf der Wolke sitzt und sagt, ja komm, dann mach halt.
In der Zeit ist ja irgendwann auch so eine spezielle Beziehung von dir zu den USA und der Kultur dort auch entstanden. Also sowohl zur Kunst als auch dann irgendwann zur Musik. Ja. Was war eigentlich zuerst da bei dir, die Musik dort drüben oder die Kunst?
Also erst war Musik da, aber mir war klar, dass ich mit Musik keinen Beruf hinkriegen würde. Also ich habe nie Noten gelernt. Ich habe wenn ich auf einer Musikhochschule mich beworben hätte, hätten die mir erstmal gesagt, da spiel mal vom Blatt das und das, hätte ich schon im Ausgestanden. Aber das war, ich habe dann doch tatsächlich mit der Schülerband das dann alles dran gegeben im Laufe des ersten Studienjahres. Weil ich natürlich auch konsequent Malerei studieren wollte. Und da hatte ich dann keine Zeit mehr zu. Aber das war okay, weil ich konnte mich, ich musste ja meinem Vater ja auch zeigen, dass ich jetzt nicht so ein Bohem-Student, der nur den ganzen Tag in der Kneipe rumhängt, ein Kunststudium. Also Kunststudenten hatten ein merkwürdiges Image auch. Ja. Aber so war ich keiner. Ich habe wirklich sehr, sehr konsequent die Seminare besucht, die Vorlesungen ich war ein fleißiger Student. Hätte ich meinen Eltern auch nicht antun können, ehrlich gesagt, weil die ganze Familie, inklusive mein Halbbruder mit seiner Frau, die haben alle in dem Laden gestanden und haben gearbeitet dafür, dass ich das konnte. Also das wäre ich mir auch als Arschloch vorgekommen, wenn ich dann irgendwie den Bohemian gegeben hätte.
Du hast gerade schon von dem Durchbruch gesprochen. Gab es denn davor so einen Moment, wo du dir selber auch gesagt hast oder auch ihr euch gesagt habt, okay, jetzt meinen wir es aber wirklich ernst, jetzt fokussieren wir uns da voll drauf, oder war das eher so ein unerwartetes Zufallsprodukt?
Ja. Also zunächst mal war es ein totaler Zufall alles, weil also wir hatten diese Band, die ich während des Zivildienstes dann doch nochmal angezettelt habe, da war das Kunststudium vorbei. Ich hatte schon richtig gute Ausstellungen in guten Galerien und in Kunstvereinen, noch sogar im Lehmbachhaus mal ausgestellt, muss man mal vorstellen. Das lief alles eigentlich sehr gut. Und da habe ich gedacht, oh gut, jetzt anscheinend läuft das ja mit Bab hier ganz gut. Der erste Song, den ich geschrieben habe, das war mehr oder weniger aus Liebeskummer. Und bis dahin waren wir mit dieser Band eigentlich nur eine Coverband oder ein bisschen rumgejammt. Wir hatten keinen Karriereplan und gar nichts. Und dann kam das dann und auf einmal merkte ich, ich kann mich davon ernähren, wenn ich am Wochenende in irgendwelchen Kneipen spiele. Ich den Eintritt und der Wirt den Getränkeumsatz. Und das war, ich konnte davon leben, war prima. Dann kam einer an und sagte, ich sollte mal eine Platte machen. Da habe ich gedacht, wenn, dann mache ich das mit den Jungs zusammen. Und dann haben wir das erste Bab-Album aufgenommen. Und das lief dann im Kölner Stadtgebiet eigentlich ganz gut. Wir haben 4000 Exemplare von verkauft im kölschen Stadtgebiet. Da wollten die noch eine Platte machen. Das war das zweite Album, Afitaut. Das hat sich dann 20.000 Mal verkauft. Unfassbar. Und dann haben wir aber gemerkt, jetzt müssen wir uns mal langsam dafür entscheiden, ob wir das jetzt professionell machen oder immer noch so nebenbei. Die ersten verließen die Band schon, weil sie das mit ihrem Beruf nicht vereinbaren konnten. Also ich weiß nicht, unser Bassist, der arbeitete am Finanzamt Köln-Nord. Wenn wir ein Wochenende durchgespielt haben, dann lief der am Montagmorgen mit Panda-Bär-Augen am Finanzamt Köln-Nord ein. Und er sagte dann, hörte, ich habe es gesagt, also ich mache das gerne, aber professionell kann ich das nicht machen. Sucht euch einen anderen. Ja. Solche Entwicklungen hat man öfter in Bands, die irgendwie so, haben sogar die Beatles gehabt. Ja, also die Beatles mussten dann irgendwann mal dem Stu Sutcliffe sagen, so richtig gut Bass spielen tust du ja nicht. Ne? So, und dann der hat dann gemalt, so war auch gut. So, und was soll ich sagen? Und dann ging das so, eins nahm anderen, dass wir dann auch sagen mussten, okay, wir können von dem Plattenverkauf nicht leben, wir können von den Auftritten gerade leben, aber wir brauchen mehr Auftritte. wenn wir da alle von leben wollen. Und dann mussten wir die Plattenfirma wechseln, weil die Eigelstein hatten keinen Vertrieb. Das war, da lief irgend so ein Vertreter mit dem Musterköfferchen durch die linken Buchläden und einmal schräg gegenüber nach Saturn und hat dann mal 20 Stück bei Saturn hingestellt. Aber und wenn ich dann irgendwo bei einem Jugendzentrum oder in einem Club anrief, können wir spielen, dann ja, ist super alles, aber nicht schon wieder. Also wir waren dabei, im eigenen Saft zu verbrutzeln. Und dann sind wir zur EMI gekommen und dann das erste EMI-Album, da war verdammt lang her drauf. Und der Rest ist Geschichte.
Ich saß vorhin beim Mittagessen mit Freunden aus Köln zusammen und wir haben so ein bisschen darüber nachgedacht, weil ich habe gesagt, bayerischsprachige Pop- oder Rockbands gibt es relativ wenig. So, die, also es gibt schon welche, aber die wirklich so einen komplett nationalen Erfolg und Durchbruch hatten, gibt es relativ wenige. Auch aus anderen, ich sage jetzt mal, Sprachfärbungen fallen mir nicht so viele ein.
Ja,
also am ehesten Hamburg. Aber ihr habt ja wirklich es geschafft, weit über die Grenzen NRWs hinaus einen wahnsinnigen Erfolg zu haben.
Also wir sind die Einzigen, die das überregional geschafft haben. Es gibt, muss jetzt allerdings die bayerischen Kollegen und die österreichischen Kollegen etwas in Schutz nehmen. Es sind meistens dann Singer-Songwriter, sagen wir mal, ein Ambros, aber bei dem war dann auch am Weißwurst-Äquator war dann auch Ende. Jenseits, diesseits des Mainz war da nichts mehr. Ne? Und auch die Spider-Murphy-Gang hat es irgendwie über 2 Jahre überregional geschafft. Das war es dann aber auch, weil das auch zu eindimensional war. Das waren nicht unsere Themen, also wir sind eine Rockband, die, und das war halt mehr oder weniger eine Partyband, die ich auch klasse finde. Also nichts gegen die Jungs. Das war so, die haben den alten Rock'n'Roll gepflegt, haben da bayerische lustige Sachen zugesungen. Das war prima. Das war und erfreulicherweise leben die da immer noch von. Die spielen viel, die tingeln und Gott weiß warum und die freuen sich ihres Lebens, das ist alles gut, alles prima. Ja. Aber so BAP ist ja auch nie gegründet worden als so eine Art Mundartpflegeband oder ein traditionelles Ding. Ich habe damals wirklich, das war damals ein ständiger Satz, wenn ich interviewt wurde, wieso ich auf Kölsch singen würde. Ich habe gesagt, ey, das ist meine Muttersprache und wenn ich Londoner wäre, würde ich wahrscheinlich Cockney singen. Jetzt bin ich aber nur mal aus Köln, also singe ich Kölsch. Das ist meine Muttersprache. Also ich in meinem Elternhaus wurde nur Kölsch gesprochen. Übertrieben gesagt, ich musste bei meiner Einschulung meine erste Fremdsprache lernen.
Aber wie erklärst du dir, dass ausgerechnet ihr das geschafft habt, dass ihr auch über so lange Jahre hinweg diesen Erfolg überregional habt?
Also ganz am Anfang war es wahrscheinlich so, dass dieses Kölsch-Singen den Leuten instinktiv vermittelt hat, dass es authentisch ist. Also sie hätten vielleicht lieber gehabt, dass sie mehr verstanden hätten, aber dann wäre es nicht so authentisch gewesen. Und wir haben es geschafft, dass sie sich Mühe gegeben haben zu verstehen, was ich da singe. Wir haben natürlich auch immer gute Booklets gemacht. Da waren, wenn man dahinter kommen wollte, konnte man. Die Möglichkeit gab es, dahinter zu kommen. Das haben wir immer gepflegt. Also bis heute, A und O ist ein gutes Booklet bei einem Album. Das muss einfach sein. Dann eben, dass wir uns insofern treu geblieben sind, dass wir uns immer wieder erneuert haben. Also wir haben eben nicht den Fehler gemacht, von Tournee zu Tournee immer die gleichen Sachen zu spielen, weil die bewährt sind, sondern wir haben immer wieder im Abstand von maximal 2,5 Jahren neue Alben rausgebracht, wo man den Stand der Band dokumentiert hat. Und wir haben die Leute bei der Stange gehalten. Und das macht noch lange nicht jeder. Und wir haben eben natürlich auch eine sehr, sehr treue Kundschaft. Das ist aber auf Gegenseitigkeit. Die Leute vertrauen uns. Also ich behandle unser Publikum immer auf Augenhöhe. Ich bin da nicht der große Lehrer, der mehr weiß als die Schüler, sondern ich weiß, dass diese Leute, die da im Publikum stehen, dass die arbeiten, dass die ein anderes Leben führen als ich. Ich habe andere Möglichkeiten, die haben andere Möglichkeiten, aber uns eint alle zusammen, dass wir denkende Menschen sind, die sich gegenseitig für voll nehmen. Das ist eine wichtige Maxime.
Gleichzeitig hast du dir über die Jahre ja auch so ein gewisses internationales Musiknetzwerk aufgebaut. Die Stichworte Bob Dylan, Bruce Springsteen und Co. auch nennt. Wie kam es denn dazu eigentlich?
Also Bruce Springsteen, dass ich den persönlich getroffen habe, das war das war als mich der Südwestfunk gefragt hat, ob ich Bruce Springsteen interviewen wollte. Das war gerade damals, als er sein erstes Greatest Hits Album rausgebracht hat und die Single damals war Hungry Heart, ob ich Lust hätte, nach New York zu fliegen und den zu interviewen. Prima, kann man ja machen. Dann hatten die so Proben in einem Probenstudio. Und am Abschluss also am letzten Tag der Proben haben sie dann auch ein kleines Konzert gegeben. Und am nächsten Tag hatte man dann die Möglichkeit, den Mann zu interviewen. Und ich war der Letzte an dem Tag, der dran war. Und ich dachte, das wird ja furchtbar werden, wenn der den ganzen Tag Interviews gemacht hat. Und du bist dann als Letzter dran, der wird ja vollkommen fertig sein. Der hat überhaupt keinen Bock mehr. Und ich war wirklich der Letzte. Und man hat mich ihm vorgestellt, dass ich ein Kollege bin, dass ich auch Musik mache. Und da ging die Sonne auf. Wir hatten eigentlich nur eine halbe Stunde zur Verfügung. Wir haben locker über 2 Stunden da gesessen, haben uns so alles Mögliche unterhalten. Da kam die Patty noch mit den Kindern vorbei. Das war unfassbar. Ja? Da haben wir uns angefreundet. Und nicht viel später, lass mal einen Monat gewesen sein, kam die Anfrage, ob wir denn nicht Lust hätten, bei dem Video von Hungry Heart in Berlin die Band zu memen. Ich habe mal nachgeguckt im Tour. Wir waren mit der Leopardefell-Band damals unterwegs. Ja, haben wir Zeit, können wir machen. Da sind wir nach Berlin. Wir haben uns vorher natürlich die Nummer drauf geschafft, dass wir so wenigstens playbacken konnten. Gott sei Dank, weil am Vorabend kam nämlich dann der Anruf, wäre da eigentlich scheiße, wenn die ganzen Leute jetzt dann da in diesem Café Eckstein im Prenzlauer Berg, wenn die jetzt alle dahin kommen und kriegen dann immer nur Playback Hungry Heart vorgespielt und müssen das dann 1000 Mal so tun, als wenn sie gut drauf sind. Und dann hast du nicht irgendwie so ein paar Songs, die man aus dem Hut spielen kann? Songs, die eigentlich jeder im Repertoire hat. Schreib doch mal auf. Dann habe ich Knockin' on Heaven's Door, Jumpin' Jack Flash, Johnny B. Good, so alles so Dinge, die man auch so aus der Hüfte spielen kann. Dann haben wir dann dieses Konzert, dann wurde dann zu einem Konzert. Wir haben dann immer 2-mal Hungry Heart zum Playback gespielt, aber mittlerweile lauter als das Playback. Wir haben es dann selber gespielt. Und dann wieder 2-3 Nummern aus dem Hut. Und dann wieder Kameraumbau, wieder Hungry Heart, und dann wieder ein paar Nummern aus dem Hut. Es war wunderschön, es ist legendär, absolut legendär. Und so, das war dann eigentlich immer so, wenn der Bruce irgendwo in der Gegend war, haben wir uns getroffen und meistens dann auf dem Weg zur Bühne, dann, hör mal, willst du eigentlich Hungry Heart mitspielen? Okay. Und manchmal auch eine Nummer, die ich gar nicht kannte, war auch nicht schlecht. Eine ganz einfache Nummer, die ich nicht kannte, wo dann irgendwo der Text auf dem Teleprompter war, okay. Dann aber es war immer super, es war immer ganz schön.
Du hast ja gerade auch in den ersten 10, 20 Jahren sozusagen auch ganz viele persönliche Geschichten in den Songs verarbeitet, ganz viel von deinem Leben, deinen Erlebnissen, alles, was so drumherum passiert ist, auch verarbeitet. Würdest du sagen, das wird mit zunehmender Lebensdauer der Band schwieriger, weil man vielleicht dann irgendwann mal irgendwie so alles erzählt hat?
Nein, glaube ich nicht, weil ich habe ja meine Aufmerksamkeitsspanne ist von morgens, wenn ich wach werde, bis zu dem Moment, wo ich die Lampe auf dem Nachttisch ausmache, ist ja die gleiche geblieben. Also und mein Leben ist interessant genug. Also ich interessiere mich für so vieles. Ich lese viel. Ich gucke viele Filme. Ich habe ein normales Leben, einen normalen Alltag. Ich habe mich nie abgekapselt irgendwie. Ich habe einen ganz normalen bürgerlichen Alltag mit Hund, mit Gassi gehen und mache morgens meine Stunde Sport, sitze ich am Heimtrainer, mache mein Kram und bin sehr interessiert an allem Möglichen. Also ich habe weniger Zeit als, mir geht eigentlich immer die Zeit aus. Und nicht, also Langeweile ist für mich ein Begriff, den ich überhaupt nicht kenne. Also es gibt tausend Sachen, wenn ich jetzt hier sitzen würde, es gibt tausend Sachen, die ich jetzt auch tun könnte. Also ich würde, was mache ich denn jetzt? Oder sage ich, kenne ich überhaupt nicht.
Bist du jemand, der, also es gibt ja irgendwie die einen, die sehr routiniert, sehr diszipliniert schreiben und ihre Rituale dafür haben. Und dann gibt es die, die irgendwie schreiben, wenn es gerade in den Kopf geschossen kommt.
Ja, zweite. Okay. Also wenn ich mich hinsetzen würde und würde überlegen, worüber könnte ich ja mal einen Song schreiben, wäre schon gelaufen. Das kann ja nur verkrampft werden. Oder würde vor Klischees wimmeln. Klar, du kannst mit Klischees natürlich ein Liebeslied schreiben, was man gerne hören will, ja. Aber das ist ja nichts, das ist ja Quatsch. Ein gutes Liebeslied will irgendwie gelebt sein. Das kommt irgendwo. Irgendwo kommt der erste Satz und denkt, ja, fangen wir mal damit an. Und dann guckt man, wohin meandert das? Nach vorne, nach hinten. Vielleicht ist der Satz ja schon was vom Refrain. Man muss sich alle Möglichkeiten offen halten. Man darf nie bei der Pointe anfangen. Das ist so, wie man, wenn man das Pferd am Schwanz aufzäumt, dann macht auch keinen Sinn.
Ich habe vorhin von diesen zwei Säulen gesprochen, die ich wahrgenommen habe. Die zweite ist sehr, sehr ausgeprägtes politisches und soziales Engagement. Wie kam das dann eigentlich?
Also ich habe mich immer für Politik interessiert. Also ich habe mich schon sehr, sehr früh, als ich jung war, lief der Vietnamkrieg und ich habe sehr, sehr früh mitgekriegt, dass das ein sehr, sehr ungerechtes Ding war. Und vorher in der Schule haben wir dann Filme gesehen über Dritte Reich und da sind auch Filmszenen sind mir so im Kopf so festgebrannt. Nach dem Krieg wurde Leichenberge mit dem Bulldozer weggeschoben worden. Das hat sich bei mir so festgesetzt. Und ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass Menschen sich das antun. Das kann doch nicht wahr sein. Und dass das in dem Land, ich bin im sechsten Jahr nach dem Krieg geboren worden. Das war ja noch gar nicht so weit weg. Dass das diese Menschen in dem Land, mit denen ich aufgewachsen bin, dass die das tatsächlich sich mitschuldig gemacht haben. Das hat mich schon immer sehr, sehr umgetrieben. Dann diese ungerechte Vietnamkrieg. Ich wollte dann auch alles wissen. Ich habe mich also auch in der Schule, ich war in so Fächern wie Geografie oder Geschichte oder Deutsch, war ich gut. Ich mit den ganzen Naturwissenschaftlichen konnte ich nichts anfangen. Aber ich wäre wahrscheinlich auch ein ganz guter Geschichts- oder Erdkundelehrer geworden oder ein Deutschlehrer, hätte auch funktioniert. Aber Gott sei Dank ist es dann anders gekommen.
Wenn wir mal den Begriff Zeitreise an der Stelle auch passend nochmal nehmen, wenn du mal so auf deine Lebensgeschichte und alles, was da drumherum passiert ist, was du ja sehr aufmerksam wahrgenommen und beobachtet hast, zurückschaust. Wie geht's dir denn da in der aktuellen Situation, was mit unserer Gesellschaft und unserer Demokratie auch momentan passiert?
Das ist eigentlich ein Thema für einen extra Podcast, aber ich versuche es kurz zu machen. Wir haben ein paar große Probleme. Wir haben diesen Ukraine-Krieg. Wir haben diese Geschichte, die immer dann in Gaza abgeht, was furchtbar ist. Es ist alles ganz, ganz furchtbar und es ist von einem Dilemma ins nächste. Also die Zeit der Dilemmata. Ja? Was macht man da? Was macht man in Gaza? Wenn die beiden Radikalen ob das die radikalen Palästinenser sind oder die radikalen jüdischen Siedler. Wenn die Zwei-Staaten-Lösung definitiv nicht wollen, das Sabotieren bis zum Abwinken, was willst du da machen? Das ist ein Dilemma sondergleichen. Das ist so furchtbar. Und irgendwie muss man es aber irgendwo regeln. Und wahrscheinlich muss man es von außen regeln, dass man dem Netanyahu beispielsweise sagt, Alter, es ist jetzt mal gut. Und ich weiß nicht, wie der ganze Hass, der sich mittlerweile wieder in Palästina wieder neu aufgebaut hat, wie das überhaupt laufen soll, wie die Leute jemals damit leben können. Ich meine, das sind mittlerweile 33.000 Tote nach diesem Und dieser Anschlag von der Hamas war auch bodenlos, dass sowas noch in einer zivilisierten Zeit stattfinden kann. Das ist bodenlos. Ich fasse das eigentlich gar nicht. Ja, das ist ein Dilemma. Und nächste Dilemma hast du in der Ukraine. Wenn die Ukraine nicht mit Waffen und Munition so ausgestattet wird, dass sie standhalten kann, dann wird das verloren gehen. Das wird verloren gehen. Wenn die schon den Blutzoll bezahlen, dann müssen wir sie wenigstens ausrüsten, dass sie das machen. Denn der Putin hört nicht auf in der Ukraine. Als nächstes hast du die baltischen Staaten. Das wird einfach weitergehen. Das ist von einem Dilemma ins nächste. Und das raubt mir den Schlaf, natürlich.
Jetzt bist du ja quasi auch künstlerisch groß geworden in einer Zeit der Antikriegssongs, Antikriegsfilme, Künstler, die deutliche Zeichen gesetzt haben, generell ein Kulturbetrieb, der auch sehr engagiert war in dem Bereich. Heute habe ich oft das Gefühl, dass gerade die Jüngeren sich das gar nicht so richtig trauen. Hatte ja das ganze große Thema mit Helene Fischer zum Beispiel vor wenigen Monaten, die dann mal sich positioniert hat.
War ich auch bei einem Stern.
Dann auch ganz, ganz viel negative Kritik bekommen hat von vielen Fans.
Aber ich muss wirklich sagen, ich kann mit Schlager nicht viel anfangen, aber ich finde gut, dass es gemacht hat. Ich finde es wunderbar. Die Allianz kann nicht groß genug sein. Und ich finde es von ihr mutiger als von manchem, von dem man es erwartet hätte, dass er sich da positioniert. Ich finde das gut. Also da Chapeau.
Müsste da der ganze Kulturbetrieb sozusagen auch wieder aktiver werden?
Ja, also ich würde es nie einem Künstler vorschreiben, mach das bitte. Das ist jedem selber überlassen. Wenn man das verordnet, weiß ich nicht, ob das Sinn war. Also bei mir ist es ganz klar, ich persönlich muss eher aufpassen, dass ich mich nicht inflationiere. Also es ist so, ich kriege jeden Tag so und so viele Anfragen, wo ich irgendwas zu sagen soll oder wo ich irgendwo was gratis spielen soll oder wo ich was versteigern soll. Wenn ich das alles machen würde, dann würden die Leute irgendwann sagen, was hat er denn jetzt schon wieder? Ja, man muss aufpassen, man muss höllisch aufpassen, aber ich komme mittlerweile eigentlich ganz gut damit. Ich habe da ein Gefühl vor, wo es Sinn macht und wo es keinen Sinn macht. Ich kann allerdings auch die Leute verstehen, die irgendwo in der Provinz sich engagieren wollen und dann irgendwie ein Zugpferd brauchen und dann, wer fällt immer sehr schnell ein? Der Niedek, ja, das kann ich aber nicht alles machen. Das ist ein anderer Beruf dann.
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir haben über all die Jahre vor allem, ja, ich glaube bis heute auch nach wie vor, dass Social Media da einfach einen großen Einfluss hatte. Aber wir haben so ein bisschen das Debattieren verloren und sind irgendwie alle nur noch beim unsachlichen Streiten und einander anfeinden. Wie ist denn da dein Eindruck?
Also ich glaube, die Medien haben sich ja nun wirklich total geändert. Also ich bin ja dann wirklich sehr, sehr konservativ, was das betrifft. Also ich brauche meinen Spiegel und ich brauche meine Zeit. Wenn ich die nicht vernünftig durchgearbeitet habe, dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht gut, bin nicht vernünftig informiert. Ich gucke Nachrichtensendungen, so dass meine Frau manchmal sagt, du bist ein Nachrichtenjunkie. Ja, hat sie recht. Ich muss es aber alles wissen, damit ich mir meine Meinung bilden kann. Und ganz viele Leute sind mittlerweile auf diesen Überschriften Journalismus fixiert. Die sind bei Überschriften und das auch mit Überschriften kann man sich keine Meinung bilden. Das geht einfach nicht. Das ist natürlich in der Schnelllebigkeit dieser Zeit. Ich versetze mich auch in die Leute rein, die den ganzen Arbeiten gehen und dann abends irgendwie, jetzt auch noch großartig Zeitung lesen und lass uns was Schönes machen. Ich kann das verstehen, aber damit kommen wir nicht weiter. Ich kann wirklich nur daran appellieren, dass die Leute sich wirklich gut informieren, damit sie auch wissen, wo sie ihr Kreuzchen machen bei der nächsten Wahl. Das ist auch ein Problem dieser ganzen AfD-Nummer. Die fallen ja auf diese Lügen rein. Das ist wirklich unfassbar, auf welche unverschämten Lügen die reinfallen. Immer diese Bauernproteste. Die setzen sich auf die Bauernproteste drauf, aber in ihrem Parteiprogramm steht drin, dass sie keinerlei Subventionen, auch nicht den Biodiesel, nicht den Dingens hier, den Agrardiesel. Vollkommen klar. An keiner Stelle wird es irgendeine Situation geben. Und die setzen sich auf die Bauernproteste drauf. Also wie doof muss man denn sein, dass man das macht? Das ist also only a pawn in the game. Wahnsinn.
Und gleichzeitig prasseln alle 5 Minuten neue Headlines auf uns ein, die wir dann auch wieder nur die Headlines lesen. Ja.
Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also, hey, 2 Dilemmas hatten wir schon. Das ist das 3. Dilemma.
Dann freue ich mich jetzt auf jeden Fall, dass wir Ende des Monats mit dir auf Zeitreise zumindest mal musikalisch gehen können. Und danke dir sehr für deine Zeit.
Ja, gerne doch. War interessant, war gut.
Danke dir.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.